Ich würde jetzt gerne weitermachen mit einer Vorlesung, die ich im Grunde genommen hätte die letzte Woche besser gepasst. Es geht um einen wichtigen Begriff der Spielgenres. Die Genres selber sind natürlich unabhängig von dem jeweiligen Medium. Jedes Medium hat seine Genres. Das mit den Computerspielen hat sich lange Zeit so einfach entwickelt. Über die Testzeitungen, die halt Spiele getestet haben und dann gesagt haben, das ist ein Rennspiel, das ist ein Actionspiel, und so hat sich das dann im Laufe der Jahre einfach verfestigt. Aber bei Genres muss man ähnlich wie bei Filmgenres auch sagen, also bei Filmgenres ist es etwas stabiler, so der Genrebegriff oder die, was jetzt eigentlich zu welchem Genre gehört. Das ist bei Spielen nicht ganz klar. Man setzt sich damit ab zur Autorenfilmtheorie. Der Autorenfilm ist ja von seinem Selbstverständnis genreunabhängig, sondern es hängt halt sehr stark von dem einzelnen Autoren ab, was er verwirklichen will, und das muss nicht unbedingt in so ein Kategorienschema passen, was durch klassische Genres definiert wird. Die wichtige Frage, das ist bei Spielen, gibt es auch, gerade in den Anfangsjahren waren halt Spiele Unikate, Einzelstücke, weil es noch überhaupt keine Genres gab, zu denen man sich zuordnen konnte. Also es gab, klar, irgendwann gab es diese Space-Shooter, aber im Grunde genommen hatte jedes Spiel so sein eigenes Label, ob das jetzt ein Space-Shooter war oder ein Space-Simulator oder solche Sachen. Das hat sich dann im Laufe der Zeit, okay, sind alles Schmaps, Shoot-em-ups, das war aber in den 80er Jahren noch nicht so ganz klar. Die Frage ist immer, wer definiert eigentlich die Genres und wer hat da die Definitionsmacht? Wie gesagt, bei Computerspielen anfangs waren es die Zeitschriften, die Testzeitungen und die Reviewer. Allmählich gibt es eine Diskussion innerhalb der Game Studies, also eine akademische Diskussion, was eigentlich Genres sind und wie man sie gegeneinander abgrenzen kann. Und in dem Rahmen versteht sich dann auch irgendwie die heutige Veranstaltung. Aber es gibt natürlich auch noch andere Meinungen, so wer die besten Spiele aller Zeiten, solche Listen macht. Jeder kann ja sagen, ich habe jetzt hier so meine Lieblingsgenres und ordne mal folgende Spiele da rein. Es gibt immer zwei Fragen. Was macht das Genre aus? Und die zweite Frage ist, was gehört da rein? Welches Spiel gehört wohin oder welcher Film gehört wo rein? Ist das jetzt noch ein Krimi oder ist es schon Science Fiction oder ist es beides? Und meistens sind es ja so die Grenzfälle, die besonders fragwürdig sind. Wichtig ist aber, dass so ein Genre, wenn Sie ein Genre lesen für ein Spiel oder für einen Film oder für ein Buch, aber auch für eine Fernsehsendung, dann haben Sie schon eine Vorstellung, was Sie da erwartet, und es prägt die Interpretation des Inhalts. Beim Fernsehen ist es besonders deutlich, wenn Sie lesen Dokumentarfilm, dann erwarten Sie, dass es was über die Welt sagt. Wenn da steht irgendwie Romanadaption, dann wissen Sie schon, da erwartet Sie eine fiktive Geschichte, die müssen Sie jetzt aber auch nicht mit dem abgleichen, was Sie über die Welt wissen. Das ist bei Computerspielen nicht ganz so ausgeprägt, weil wir diese Trennung, es ist irgendwie ein Spiel, was sich auf die reale Welt bezieht, die gibt es, aber die sind sehr selten. Eher so im Bereich, naja, Simulation, da gibt es sowas schon, aber die meisten Spiele sind von ihrem Anspruch her sehr fiktiv. Aber Sie wissen, wenn Sie ein Spiel nicht kennen und Sie lesen auf der Rückseite, es ist ein Plattformer oder ein First-Person-Shooter, dann wissen Sie im Zweifelsfall, ob Ihnen das zusagt oder nicht. Was ich ja in der Vorlesung öfter schon erwähnt habe, gilt natürlich auch für die Genres. Bei Computerspielen ist es nicht ganz so einfach wie in anderen Medien, weil so viele Aspekte da gleichzeitig zusammenkommen. Also jedes Computerspiel hat natürlich ein narratives Genre. Und ein narratives Genre ist ähnlich wie bei Filmen oder bei Büchern, definiert durch Motive und Themen. Also da können Sie sagen, das ist ein Science-Fiction-Spiel oder ein Horrorspiel oder ein Fantasy-Spiel. Und das ist genau das, wo wir uns ja kulturhistorisch auch bewegen. Ich habe ja diese narrativen Genres, zeichne ich ja so ein bisschen mit in der kulturhistorischen Abteilung. Also dass wir gucken, wie entwickelt sich Science-Fiction im Film oder im Buch oder im Comic. Zumindest immer so ausschnittsweise gebe ich Ihnen so ein paar wichtige Werke mit. Das machen wir seit Anfang an, und die Computerspiele sind sehr stark an narrative Genre des Fantastischen angelegt. Aber das ist nicht das, was ein Spiel, also man sucht sich ein Spiel nicht nur darauf deswegen aus, weil es jetzt ein Science-Fiction-Spiel ist oder ein Noir-Spiel oder ein Kriegs- oder ein Abenteuerspiel. Das andere, was entscheidend ist, ist das ludische Genre, also die Regeln und Mechanismen. Ist es ein Jump and Run, ist es ein Adventure oder ist es ein Shooter? Und viele mehr. So, und diese Genres sind, also das steht irgendwie senkrecht auf den anderen. Sie können aus einem Science-Fiction-Film, Sie können einen Science-Fiction-Adventure machen, Sie können einen Science-Fiction-Plattformer machen, einen Science-Fiction-Shooter, ein Science-Fiction-Rollenspiel oder eine Science-Fiction-Simulation. Das gibt's alles auch. Und das eine ist, also das Narrative ist von dem ludischen Genre einfach zu trennen. Das ist völlig unabhängig voneinander. Und als drittes gibt es noch so als sozusagen so als Subgenre die Franchise, also so ein klarer Markenname, meistens definiert durch einen Charakter, so wie Batman, Mario, Zelda etc., Pokémon. Und im Grunde genommen steht das dann nochmal senkrecht drauf. Also Sie können sich problemlos ein Batman Horror Adventure oder ein Batman Science Fiction Jump and Run Plattformer vorstellen, in dem im Wesentlichen die Figur, also der Charakter auf dem Bildschirm eingesetzt wird durch so eine berühmte Franchise und vielleicht auch so das ganze Setting drumherum. Sie können auch einen Mario Horror Adventure oder Mario Horror Plattformer, also Luigi's Mansion oder so, so aus diesem Universum könnten Sie sich vorstellen. Und auch da, vieles wird da ja auch gemacht, beziehungsweise man geht recht systematisch durch. So eine Firma sagt, wir brauchen dringend ein Rennspiel von Mario für die neue Wii U. Und dann wird sowas halt entwickelt. Oder als letztes, also nicht mal als letztes, Sie können auch nationale Spiele, das ist ein Spiel aus England, aus Frankreich, aus Deutschland. Das machen wir ja in der Klassikervorlesung, dass wir mal gucken, gibt es sowas wie nationale Färbungen von Computerspielen, so dass man sagt, das kommt ganz klar aus Frankreich oder ganz klar aus Afrika, dieses Spiel. Das steht hier in der Liste nicht. Eine andere, also es ist kein wirkliches Genre, also ich würde es nicht Genre nennen, aber man kann es eben unter diese Liste fassen, sind interaktive Genres, definiert durch die Controller. Es ist ein Arcade-Spiel, es ist ein Wii-Spiel oder Sie brauchen dazu ein Rennspiel, Sie brauchen also ein Lenkrad. Auch das ist nicht unerheblich, wenn Sie sagen, okay, ein Kinect-Spiel, dann wissen Sie, Sie brauchen eine Kinect, sonst können Sie gar nicht spielen. Und auch das ist, also auch da kann man Spiele drunter sortieren. Auf der Xbox Live Arcade läuft das ja auch so. Sie können sich einfach mal alle Spiele mit Kinect ausgeben lassen und dann können Sie sehen, ob da was bei ist, was Ihnen liegt. Oder mit der PlayStation Move oder so oder den Controller, den Sie halt gerade haben. Das sind vier Aspekte und die können Sie alle beliebig miteinander kombinieren. Alle Kombinationen sind möglich, viele sind realisiert. Realisiert. Haha, wenn Sie das hören, realisiert, wird der Fehler schon nicht mehr in dem Skript sein, in den Folien sein. Und heute geht es nur um die ludischen Spielgenres. Also heute geht es nur um Spielemechanismen und wie man Computerspiele nach ihren Mechanismen einteilt, unabhängig davon, in welchem narrativen Setting das stattfindet. Das machen wir dann so im historischen Teil, dass wir einfach sehen, okay, hier entwickelt sich ein Plattformer anhand von Indiana Jones Klonen oder Rollenspiele anhand von irgendwelchen High Fantasy Geschichten. Die Systematik selber, ich orientiere mich da an der englischsprachigen Wikipedia. Es gibt noch keinen Kanon, wo man sagt, ganz klar sind das die 5 oder 10 oder 12 ludischen Genres. Der Vorteil bei der Wikipedia ist, da haben Sie gleich einen unglaublich großen Korpus, weil hinter jedem dieser Begriffe gibt es halt Artikel und hinter jedem Artikel gibt es eine Liste mit Spielen. Interessanterweise ist aber auch diese Liste im Fluss, also alle 2 Jahre ändern die sich da schon mal oder schieben was, es stabilisiert sich so in letzter Zeit. Wenn Sie sich vorbereiten wollen für die Klausur und sagen, ich würde halt gerne zum Thema Genres schreiben, empfiehlt sich hier, dass Sie da mal reinschauen und dass Sie in der Lage sind, zu den wichtigsten, also zumindest zu der linken Spalte, zu sagen, was für Merkmale jetzt bezüglich der Spielmechanik und der Spielelemente, was für Merkmale da vorhanden sein müssen. Das Ziel ist natürlich, dass Sie das Spiel, was ich Ihnen zeige, dem richtigen Genre zuordnen können. Oder auch da gilt, ähnlich wie bei Filmen ja auch oder bei Büchern, wo man nicht sagen kann, ist es ein Krimi oder ist es ein Fantasy-Buch. Manchmal ist es ja einfach auch beides. Es gibt selbstverständlich eine Menge Spiele, die ganz klar in so eine Kategorie gehören, aber es gibt auch nicht wenige Spiele, die irgendwie alles auf einmal sind. Also die haben Role-Playing, Action-Adventure, solche Elemente, oder es ist eine Simulation mit Strategie-Elementen und Action-Sequenzen und sowas. Nicht jedes Spiel muss eindeutig in eine dieser Kategorie fallen. So, wir gehen also die oberen durch und dann gibt es natürlich, also es gibt eine Menge mehr, die ich jetzt gar nicht anspreche. Ebenso kleinere Genres. Das große, bekannte Genre der Computerspiele sind Actionspiele, also solche, in denen sie schnell reagieren müssen. Space Invaders, Pac-Man und Donkey Kong sind drei ganz unterschiedliche Spiele, aber die natürlich ihre Ähnlichkeit darin haben, dass sie schnell reagieren müssen, im Gegensatz zu Spielen, wo sie sich Zeit lassen können. Also die Hauptelemente sind einerseits die Beherrschung des Spielraums. Meistens muss man sagen, nicht alle Actionspiele sind Raumspiele. Es gibt ja auch Reaktionsspiele, wo sie irgendwie rechtzeitig auf irgendeine Taste drücken müssen. Und da geht es dann gar nicht um Raum. Aber Computerspiele, dadurch, dass wir schon die Möglichkeit der Visualisierung am Bildschirm haben, sind Computerspiele häufig raumorientiert. Ob es jetzt ein 2D, ein 3D-Raum ist, in der Bewegung, wir hatten ja die Vorlesung gehabt. Und wenn Sie schon einen Raum haben, den Sie visualisieren können, dann geht es bei Actionspielen meistens darum, dass Sie diesen Raum halt möglichst gut ausnutzen. Es geht um schnelle Abfolgen, einfache Entscheidungen. Sie müssen schnell reagieren, sonst wäre es kein Actionspiel. Aber die Entscheidungen sind nicht schwierig. Also Sie müssen da nicht strategisch irgendwie hervorragend brillieren. Es gibt solche Spiele, wo Sie mit Ihren Entscheidungen dann auch noch langfristige Konsequenzen auslösen. Aber meistens ist das zu frustrierend, wenn man auch noch schnell sein muss und gleichzeitig auch noch klug. Also choose any of the two, aber Sie können sich halt überlegen, was Sie machen wollen. Warum solche Actionspiele unterhalten oder warum sie überhaupt funktionieren, liegt daran, dass man in der Auseinandersetzung mit dem Computer versucht, Muster zu erkennen. Also wenn man gegen den Computer spielt, sucht man rauszufinden, wie bewegen sich die Space Invaders, wie bewegen sich die Geister, wie bewegen sich die Fässer über das Labyrinth. Wenn Sie gegen menschliche Gegner spielen, versuchen Sie auch da herauszufinden, okay, die kommen immer von der linken Seite oder die gruppieren sich immer dort und machen dieses und jenes. Also dieses Muster erkennen, was manchen Menschen große Freude macht, anderen nicht so sehr, und darauf dann auch schnell reagieren auf die Muster, ist so ein typisches Merkmal von Actionspielen. Und hinzu kommt genaues Timing und kinästhetisches Erlernen der Spielsteuerung. Dass Sie gerade bei so Plattformspielen müssen Sie rechtzeitig springen und müssen dann aber auch rechtzeitig auf die richtige Taste drücken. Und auch das kann eine Herausforderung sein, wenn Sie sehr viele Tasten haben und Sie müssen die richtige erwischen. Manche Spiele nutzen das aus in diesen Quicktime-Events, wo Sie dann jetzt drück schnell Kreis und jetzt wieder X und jetzt dann wieder Quadrat und so. Dann müssen Sie rechtzeitig den Finger da auf dem Abzug haben, damit das Spiel weitergeht. Typische Subgenres sind Geschicklichkeitsspiele aus der Mario-Reihe oder Kororinpa wäre so ein Ballspiel, also wo sie die Welt bewegen und der Ball rollt dann irgendwie über diese Plattform. Da geht es meistens überhaupt nicht darum, irgendwelche Projektile abzufeuern. Diese Spiele sind dann auch meistens ab 0 oder ab 6. Nicht, dass ein Dreijähriger das könnte, aber dieses Spiel enthält halt keine aufregenden Inhalte, die ihn dann in seiner Entwicklung beeinträchtigen können. Allerdings frustrierende Inhalte, die durchaus also narzisstische Kränkungen auslösen, wenn man die Level halt nicht hinkriegt, weil das Spiel zwar ab 0 ist, aber faktisch erst mit 10 oder 12 Jahren entsprechend kinästhetisch beherrscht werden kann. Weiteres Subgenre Kampfspiele. Hier sehen Sie Street Fighter 1987, was längst nicht das erste seiner Art war, aber was als Franchise ganz gut funktioniert hat und insbesondere mit Teil 2 dann die Kampfspiele so richtig Mainstream-fähig gemacht hat. Kampfspiele sind in der Regel One-on-One, also ein Kämpfer gegen einen anderen Kämpfer. Das kann ein menschlicher Gegner sein oder es kann der Computer sein, wobei Sie da völlig unterschiedlich taktieren müssen. Wenn Sie gegen den Computer spielen, müssen Sie rausfinden, wie funktioniert der Computer. Bei den Menschen müssen Sie halt vor allem beobachten, weil ein Mensch halt nicht immer so regelmäßig die gleichen Aktionen ausführt. Dann kommen wir zu den Shootern und hier vor allem die First-Person-Shooter, die so als Synonym für Actionspiele und in der öffentlichen Wahrnehmung häufiger als Synonym für Spiele schlechthin gelten. Einfach dadurch, dass die mediale Berichterstattung bei Shootern deutlich stärker ist als bei anderen Spielen. Also wenn ein neues Mario-Spiel rauskommt, das kommt nicht in die Presse, aber wenn halt ein Nazi-Shooter rauskommt, das geht dann irgendwie durch die Öffentlichkeit. Wobei da lange keiner mehr rausgekommen ist. Sie sehen da Wolfenstein 3D von 1992, ein Spiel, was in Deutschland, glaube ich, bis heute verboten ist, weil Sie da im Hintergrund, sehen Sie das Hakenkreuz im Hintergrund und wahrscheinlich, wenn Sie das sehen, beeinträchtigt das Ihre Entwicklung. In Filmen ist das kein Problem. Also wenn Sie Filme aus so Indiana Jones Teil 3, da konnte man Nazi-Aufmärsche in Berlin filmen und im Kino zeigen. Bei Computerspielen ist das was ganz anderes. Das geht bis heute, geht's nicht. Brink 2011. Wer so ein neuer, also das ist so wahllos rausgenommen, das hat damals viel Furore gemacht wegen der realistischen Grafik, selber in so einem postapokalyptischen Setting. Aber nehmen Sie irgendeins Ihrer Wahl. First-Person-Shooter ist, glaube ich, sehr bekannt als Subgenre, macht aber nur einen kleinen Teil der Spiele insgesamt aus. Dann gibt es die Second-Person-Shooter, das wäre so ein, das ist noch nicht mal ein Subgenre. Aber es gibt da Third-Person-Shooter, da laufen Sie mit der Kamera hinter der Schulter. First-Person, da sehen Sie es aus Ihrer Perspektive und müssen vor allem den Bildraum so einstellen. Was sagte Stefan Günzel? Ein First-Person-Shooter besteht nur darin, dass Sie den Bildraum ins Zentrum holen und bestätigen Sie das mit einem Mausklick. Also das ist im Grunde genommen, sind das bildliche Spiele. Second-Person-Shooter funktionieren, ich weiß nicht, ob ich Ihnen schon mal gezeigt habe, die funktionieren so, dass Sie im Grunde genommen eine andere, also Sie steuern diese Figur, mit der können Sie sich bewegen, aber Sie steuern die Kamera aus der Sicht einer zweiten Person, die auf Sie zuläuft. Und Sie müssen dann einerseits die Kamera so ausrichten, dass Sie sich im Blick haben, damit Sie sehen, in welche Richtung Sie Ihre Figur steuern. Das ist aber mehr als, naja, so als Beweis, dass es geht. Wir können ja mal gucken, ob wir das finden. Second-Person-Shooter. Das ist ganz eigenartig, wenn man sowas mal spielt, aber weniger, weil es ein unbedingt ein fruchtbares Genre ist, als mehr, dass es geht. Also man nimmt da, man sagt einfach, sowas gab es bislang noch nicht. So, Sie steuern nicht, Sie steuern diese Figur, aber Sie sehen es immer aus, also Sie schießen immer auf sich als Kamera, aber letztlich geht es darum, dass diese Figur in der Mitte überlebt. Und hier sehen Sie mal, wie diese Figur in der Mitte von zwei angegriffen wird, nämlich von dem da hinten. Und letztlich dann auch von der Figur, mit der sie auf sie zulaufen. So, das ist, also es ist ein interessantes Spiel, es funktioniert auch, aber es ist jetzt nicht so, dass da jedes Jahr ein neues rauskommen müsste, weil es irgendwie sinnvoll ist. Es zeigt aber, dass die Genres benutzen können, um einfach mal auszutesten, was ist möglich oder was gab es in dieser Form noch nicht. Und es gab halt First-Person-Shooter, Third-Person-Shooter und dann sagte sich halt einer mal, okay, wie wäre es denn mal mit dem Second-Person-Shooter, wie könnte sowas aussehen? Und hier steuern Sie halt die Spielfigur in der Mitte gar nicht. Sie können sie nur drehen, aber Sie können nicht laufen und schießen. Aber Sie müssen dann halt immer aus der Sicht des Angreifers sehen, wie Sie diese Figur in der Mitte drehen. Also das ist eher ein produktives, ästhetisches Konzept, dass man sagt, wir nehmen mal so ein Genre und gucken mal, was ist definierend für das Genre. Und wenn wir das ändern würden, was würde dann passieren? Genauso, also ganz ähnlich, das ist jetzt weniger genrespezifisch, sind so Spiele wie Boss Rush. Boss Rush ist ein typischer Shooter, allerdings sind Sie da mal nicht das Raumschiff, was irgendwie gegen Horden von Aliens angreift, sondern Sie sind der Boss und Ihr Ziel ist es, diesen kleinen Angreifer zu erledigen, indem Sie sich irgendwelche Add-ons geben. Und dann müssen Sie halt überlegen, okay, ich habe hier die Superkanone oder ich habe irgendwie zusätzliche Armadas, die dann runterfliegen können. Und das Problem ist, also die rote Figur wird vom Computer gesteuert und Sie sind der blaue. Und auch da nimmt man so ein typisches Element des Shooters ist ja im Grunde genommen so der Bossfight. Sie haben erst ganz viele kleine Level und dann gibt es irgendwann den Endgegner. Seit Phoenix gehört das zum festen Repertoire. Success, genau, jetzt haben Sie halt gewonnen. Und dann hat das einer einfach mal umgedreht und gesagt, okay, jetzt sind wir der You. Jetzt sind wir mal so der Endgegner und mit allen möglichen Waffen und Ausstattungen. Und sie müssen dann dafür sorgen, dass der Computer es nicht schafft, die Horden der Aliens zu besiegen. Und das sind solche Möglichkeiten, dass sie Spiele nehmen und produktiv mal weiterentwickeln, damit sich das Medium auch selber einfach mal in der Variation ergibt. Denn eins muss man sagen, Computerspiele, es gibt sehr viele, aber doch sehr viele sind in den klassischen Genre-Kategorien dann auch verhaftet. Zweite große Genre ist Adventure. Auch da haben wir schon ein paar kennengelernt, insbesondere Colossal Cave Adventure, Zorgs sind auch mal vorbeigegangen, also Text-Adventures, die sich dann zunehmend in den 80er Jahren in grafische Adventures übersetzen. King's Quest wäre hier eine ganz wichtige Reihe von 84. Merkmal ist hier die Rätsel. Also Adventures klappen nur über Rätsel. Und Rätsel, die sie in irgendeiner Form lösen, entweder mit den Dingen, die vor Ort sind oder mit Dingen, die sie im Laufe des Spiels einsammeln. Also sie brauchen in der Regel auch ein Inventar, aber es ist nicht unbedingt notwendig. Also sie müssen Objekte kombinieren, sie müssen dieses Objekt an irgendeinen anderen Ort einbringen, sie müssen den Schlüssel aufsammeln, um ihn irgendwo anders abzugeben, sie müssen einen Brief finden, um irgendwas auszulösen. Informationsrätsel, sie müssen einen Code finden, damit sie eine Tür öffnen können. Solche Dinge gehören dazu. Oder Logikrätsel, sie müssen irgendwelche Bausteine richtig zusammensetzen. Meistens haben sie so viel Zeit, wie sie möchten. Nur sie müssen diese Dinge im Kopf halt irgendwie zusammenfügen und sich überlegen, wo kriege ich das her? Da sind meistens wieder irgendwelche Rätsel im Weg. Sie müssen sich im Raum orientieren. Auch schon bei Colossal Cave Adventure mussten sie halt diese Map malen, damit sie wissen, wo ist jetzt welche Höhle. Und nicht immer, wenn sie aus einem Raum links rausgehen und dann wieder rechts zurück, sind sie in dem Ausgangsraum. Also es gibt durchaus also ganz merkwürdige Raumanordnungen in Adventures, die dann zu sehr komplizierten Karten führen können. Neuerdings haben sich diese Hidden Object Games da so rausdifferenziert, Finden von Objekten vor komplexen Hintergründen. Da müssen sie im Grunde genommen visuell sehr aufmerksam sein, jetzt finde mal die Uhr oder den Bleistift oder den Knopf. Und müssen dann wieder an die richtige Stelle klicken. Aber im Grunde genommen sind viele Adventures so, klicke auf die richtige Stelle, also wähle den richtigen Gegenstand aus und füge den dann an der anderen Stelle wieder ein. Also Grafik-Adventures neben dem King's Quest oder der LucasArts, also Monkey Island und dieser ganzen Reihe aus den 80er Jahren, werden sie vor allem so durch das Spiel Myst werden sie im Zweifel gar nicht kennen. Myst von 1993 war bis Ende der 90er Jahre das erfolgreichste Computerspiel ever, bis es dann von den Sims abgelöst wurde. Das hat die Grafik-Adventures ganz stark nach vorne gebracht. Das Problem bei Myst war, es war so gut, dass man sich da halt wirklich sehr viele Menschen haben sich da stark reingebegeben. Aber wenn man einmal durch war, dann, wenn man alle Rätsel gelöst hat, war das Spiel unspielbar. Man konnte es dann halt innerhalb von 10 Minuten lösen. Ich habe das hier, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich was alles erzähle. Gameplay. So, und wenn Sie sich das anschauen, aus heutiger Sicht, es ist auch nicht würdevoll gealtert, aus heutiger Sicht sind das keine besonders spektakulären Grafiken mehr. Das war, 93 war das... Nee, das nicht. Das ist aber Mist als Minecraft. Minecraft Mist. Ah, genau, Speedrun, 1 Minute 45. Sie schaffen Mist in 1 Minute 45, wenn Sie wissen, was Sie... Das sind halt Informationsrätsel, Sie müssen einen Code finden und wenn Sie den haben, dann ist das Spiel sehr einfach. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier Ton haben. Also das Interessante an dem, das hat damals viele Philologen beschäftigt, sie interagieren halt mit Büchern und sie finden Informationen in Büchern und tauchen dann auch in, also sie haben so Filme in Büchern, das war alles noch vor Harry Potter. Und die bewegen sich, die Bilder, und sie können dann da einfach die Hand drauflegen und werden reingesaugt und sind dann halt in dieser fremden Welt von Mist auf dieser Insel. Und auch das, 93 gab es noch kaum die Möglichkeit, das mit Vollanimation zu machen. Also technisch waren die noch nicht so weit, das läuft alles über so Bilder, so Bildsequenzen, so im Prinzip so eine Dia-Show. Aber Sie müssen dann immer auf die richtigen Orte klicken auf dem Bild, damit Sie sich drehen oder damit Sie zurückgehen. Und hier wissen Sie gar nicht, was Sie tun sollen. Und hier kommen wir gleich mal zu so einem typischen Objekträtsel. Und das Interessante bei Mist war, Mist lebte ohne Dialoge. Es gab überhaupt niemanden, sie trafen überhaupt niemanden auf der ganzen Insel und praktisch ohne Inventar. Sie hatten die Möglichkeit, so einen Brief zu tragen, aber hier sehen Sie dann mal so ein typisches, naja, hier haben Sie dann Informationen, die Sie irgendwie verarbeiten müssen. Da sind irgendwelche Zahlen und wenn Sie dann da draufklicken, na, dann sehen Sie, Sie müssen eine dieser Zahlen eingeben, aber Sie wissen nicht welche und im Zweifel auch keine von denen, die da vor Ihnen sind. Und das sind diese typischen Misträtsel. Sie haben immer nur, Sie sind umgeben von Technik und müssen rausfinden, wie die Technik funktioniert. Und das ist so geschickt aufgebaut, Sie können nur weiterkommen, wenn Sie die Probleme lösen, also wenn Sie diese Technik verstehen, was die macht und wozu sie da ist. Und dann geht es weiter. Das hat einem viel darüber beigebracht, wie Technikverständnis funktioniert, also wie man was ausprobiert. Man konnte nicht sterben, also es gab überhaupt keine Sackgassen in dem Spiel. Man hatte so viel Zeit, wie man wollte, aber die wurde auch dringend benötigt. Das führte Adventures ein, ohne dass man irgendwelche komplizierten Inventarlisten hatte oder in komplizierte Werbe- und Verblisten. Oder denken Sie an die Text-Adventures, da mussten Sie ja noch wirklich viel Text selber eingeben. All das war bei Mist nicht mehr notwendig und setzt bis heute so ein bisschen die Standards im Bereich dieser Point-and-Click-Adventures. The Book of Unwritten Tales ist eine deutsche Produktion von 2009. Tim Schaffer, der bei LucasArts da viel mitgemacht hat, der sagte mal, Adventures live in our memories, in our dreams and in Germany. Weil Deutschland so eines der letzten Länder ist, die wirklich Spaß haben an Adventure-Spielen, gerade so Point-and-Click-Adventures. In sehr vielen anderen Ländern ist das als Genre ziemlich bedeutungslos. Dann gibt es so eine Mischung zwischen Action und Adventures, sind die sogenannten Action-Adventures. Das ist so verbreitet, dass es eigentlich ein eigenes Genre ist. Im Grunde genommen ist es ein Genre-Hybrid. Also Sie nehmen Action-Spiele, so Plattformer oder Shooter oder Kampfspiele und kombinieren das mit den typischen Adventure-Elementen wie Rätsel, Inventories, viel Zeit und solche Dinge. Und dann entstehen, also im Grunde genommen gibt es die auch seit früher, seit Anfang der 80er Jahre. Das erste Spiel hieß auch Adventure von Atari. Das hatte ich Ihnen ja schon mal gezeigt, wo Sie halt so ein Kästchen sind, der durch ein, ich zeige es Ihnen besser nochmal, Adventure 2600. Dieses hier, so, das war nicht viel, nicht? Sie waren halt so ein Quadrat und mussten sich durch dieses Labyrinth bewegen. So, und da konnten Sie halt immer mal einen Schlüssel bewegen. Also viel mehr Grafik hatte die Atari 2600 halt auch nicht. Aber es funktionierte. Sie hatten Gegner, sie brauchten Schlüssel, um Türen zu öffnen, sie mussten sich im Raum orientieren und es gilt gemeinhin als das erste Action-Adventure. Tomb Raider 96, also von 1996 hat das Genre dann extrem nach vorne gebracht und Ocarina of Time gilt gemeinhin als das beste Spiel aller Zeiten. Also in sehr vielen Reviews taucht das sehr weit oben auf oder so in Rankinglisten. Ob es das beste aller Zeiten ist, ist jetzt immer sehr fraglich, aber es ist eines der besten Spiele, die international, also eine große Fangemeinde haben. Sie werden entsprechend andere Spiele in dem Bereich kennen. Action-Adventures sind so ein Beispiel dafür, dass man, naja, das reine Action-Spiel ist für viele Leute dann zu einfach oder entweder zu kompliziert, weil sie halt reagieren müssen, aber vom ganzen Gameplay zu einfach, das geht zu schnell in Richtung Shooter. Adventures sind vielen Leuten zu träge, weil sie halt so viel nachdenken müssen und es passiert zu wenig. Und Action-Adventures suchen genau diese Mischung. Zumal sie dann hier noch so Rollenspielelemente drin haben, dass sie einen Charakter aufleveln können oder Ähnliches. So dass im Grunde genommen das tragende Subgenre der Action-Adventures ist das Open-World-Action-Adventure, auch gemeinhin als GTA-Clone bezeichnet. Also das bezieht sich auf Grand Theft Auto. Hier sehen Sie GTA 3, was zum ersten Mal dann auch so ein 3D, also im 3D-Raum spielte von 2001. Open World deswegen, weil Sie sich in dieser Welt relativ frei bewegen können. Es gibt zwar Missionen, die Sie ausführen müssen, damit es irgendwie in der Narration weitergeht, aber Sie können auch einfach Autos klauen und durch die Stadt fahren, haben regelmäßig irgendwie Ärger mit der Polizei. aus diesen Gründen ist dieses Spiel auch wahrscheinlich erst ab 21 in manchen Ländern. Auch da fürchtet man das Schlimmste an Verrohung, wenn Jugendliche diese Spiele spielen und sehen, dass gesetzloses Handeln sich in der Spielwelt nicht rächt, sondern auszeichnet und sie im Grunde genommen da freie Bewegung haben. Das ist GTA. Als Reihe werden viele von Ihnen, wird es auch kennen. So, aber es gibt die entsprechenden Klone wie Saints Row, hier Saints Row 2 von 2010, die im Grunde genommen diese Formel kopieren und sagen, wir nehmen Open World. Sehr viele sind auch so Mafia und so, also Spiele, die in diesem kriminellen Milieu angesiedelt sind, warum auch immer. Also warum das so anzieht, vielleicht weil man sich an GTA hängen will. Es ist aber nicht darauf beschränkt, also Red Dead Redemption oder Red Dead Revolver spielt im Western-Milieu, auch da kriegen sie ihre Aufträge wieder und sind so eine, naja, man weiß es am Anfang nicht, sind sie Kopfgeldjäger oder ein Gesetzesloser oder ein ehemaliger Gesetzeshüter, wie das sich für so einen Western gehört. Der Hauptcharakter ist halt eine geheimnisvolle Figur, der sich aber da irgendwie zunehmend stärker in dieser Welt etabliert. Interessanterweise spielt das Spiel 1909 oder 6 oder so, also ist gar nicht so der klassische Western des 19. Jahrhunderts, aber sie haben alles, was ein Western braucht. Und auch das ist ein highly acclaimed Spiel, also ist ein sehr schönes Spiel, was einfach von der Mechanik her sehr gut funktioniert und sehr aufwendig in der Narration ist. Also sie haben sehr aufwendige Landschaften, sehr viele Assets, die sie erkunden und erfahren müssen. Und das sind solche Spiele, die immer wenn es rauskommt, also jetzt GTA 5 soll ja dieses Jahr noch erscheinen, die dann entsprechend viel Furore machen. Einfach weil sie als Spiele so gut funktionieren. Und im Gegensatz zu diesen linearen Shootern, wo sie irgendwie von A nach B kommen müssen und es gibt nur einen langen Schlauch, durch den sie sich durchschießen müssen, haben sie hier die Möglichkeit der wirklich nicht linearen Erzählung. Sie können sich relativ frei aussuchen, an welchem Ende sie weitermachen, bis hin zu sich ausschließenden Questreihen. Also entweder sie gehen mit den Gangstern oder mit den Sheriffs, aber beides geht nicht. Wenn sie sich einer Seite anschließen, dann wird die andere sie auf jeden Fall nicht mehr annehmen. Und das erhöht den Replay-Value natürlich, dass sie sagen, jetzt spiele ich mal diese oder die andere Variante. Ein anderes Subgenre der Action-Adventures sind die Stealth-Spiele. Im Grunde genommen war schon Pac-Man ein Stealth-Spiel. Stealth heißt ja verstecken, so verbergen. Und im Gegensatz zu den Shootern, wo es ja darum geht, dass sie sich halt mit entsprechender Munition ausgestattet durch Heerscharen von Feinden ballern, sind sie im Stealth-Spiel, ist der Charakter sehr verwundbar. Also wenn sie sich dem offenen Kampf stellen, verlieren sie in der Regel. Und Stealth basiert dann darauf, dass sie sich verstecken müssen. Ich finde, das linke Bild demonstriert das sehr gut. Das heißt überhaupt nicht, dass er den weißen Wächter da gleich erschießt. Im Zweifel lässt er den einfach an sich vorbeigehen und schleicht sich dann hintenrum in das Büro rein. Assassin's Creed wäre da ein modernerer Titel. Da gibt es regelmäßig Spiele, die aus diesem Stealth-Genre rauskommen. Dishonored wäre letztes Jahr, war das ganz beliebt, weil sie beide, sie konnten sowohl den Action-Weg als auch den Stealth-Weg gehen. Der eine dauert länger, der andere hat irgendwie mehr Möglichkeiten. Aber wenn sie sagen, es geht mir gar nicht darum, dass ich hier möglichst viele Tote hinterlasse, sondern es geht mir darum, halt besonders clever zu sein, dann sind solche Stealth-Spiele eine sehr gute Alternative, die sich auch sehr gut zum Storytelling eignen. Also die haben nicht so viele Dissonanzen wie bei den Shootern, wo sie halt so als Einzelperson irgendwie am Ende des Spiels dann wahrscheinlich 300 Gegner niedergemäht haben, was von der Narration immer so ein bisschen, naja, unglaubwürdig ist. Und hier geht es darum, dass es eher so, naja, sie ist schon immer, eine Bewaffnung ist da, aber im Grunde genommen gibt es solche Spiele, können sie lösen, ohne einen einzelnen Gegner umzubringen, manchmal. Und das sind dann die Spiele, wo sie sich wirklich überlegen müssen, wo warten sie, wo ist Licht, wo ist Schatten, wie können sie die ablenken, um dann doch rumzukommen, outsmart ihren Gegner. So, und dann gibt es als ebenfalls sehr bekanntes Action-Adventures-Subgenre des Survival-Horror. Auch da können sie Pac-Man nehmen, also weil sie natürlich mit geringen Ressourcen ausgestattet gegen so eine übermächtige Gegner laufen und ab und zu haben sie die Möglichkeit, sich zu verteidigen, aber eben nur sehr selten. Aber so richtig ging das los, dass Horror- und Computerspiele zusammenlaufen mit Resident Evil 96. Die Vorläufer werden wir in der Vorlesung noch kennenlernen. Aber als wirklich so bekanntes Genre ist Resident Evil als Computerspiel, so der Initialzünder, der dann entsprechend viele Fortsetzungen und entsprechend viele Filme mit sich geführt hat. Also Resident Evil ist ja so im Horror, auch so ein Horror-B-Movie, bis heute irgendwie sehr erfolgreich, überraschenderweise. Obwohl die Story eigentlich immer das Gleiche ist. Aber gut, also das setzt hier Mitte der 90er an, ähnlich wie Tomb Raider, also im gleichen Jahr auch. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass Mitte der 90er die Computer vernünftige 3D-Darstellung hinbekommen haben, sodass man solche räumlichen Adventure auch wirklich im 3D-Raum inszenieren konnte. Und Pac-Man von oben, also es funktioniert als Survival-Horror nicht so gut, aber wenn Sie mal Pac-Man 3D spielen und dann gehen Sie um die Ecke und dann treffen Sie so einen Geist, dann werden Sie merken, dass das eigentlich nicht anders ist, als wenn Sie hier in den Raum gehen und da läuft dann irgendwie so ein Zombie auf Sie zu. Der Effekt ist der gleiche, Sie müssen nämlich so schnell wie möglich weg, weil auch beim Survival-Horror sind Sie in der Regel nicht gut ausgestattet. Also so eine direkte Konfrontation funktioniert da nicht immer. Dead Space wäre auch so ein Beispiel, wo Sie immer knapp sind mit der Munition und das ist so ein Weltraum-Zombie-Spiel eigentlich. Ganz ohne HUD, also Sie haben da überhaupt gar keinen Head-Up-Display und ist sehr erfolgreich, in seinem Subgenre ist das eine sehr erfolgreiche Franchise. So, andere große Kapitel Rollenspiele, also wieder ein großes Genre darüber. Auch die fangen, haben wir ja gesehen, eigentlich schon Mitte der 70er, also 74 bringt Gary Gygax Dungeons & Dragons raus und 74 kommt sofort das erste D&D-Spiel für die Plato, also dieses experimentelle Netz in Amerika. So richtig in die Breite geht es, also wie gesagt, Ultima 1 wäre so ein ganz wichtiger Titel, der diese Ultima-Reihe dann entsprechend voranbringt. Japan wird sich drauf stürzen und japanische Rollenspiele sind bis heute auch so ein eigenes Subgenre, die Japanese RPGs. Ich kann Ihnen das mal zeigen, Ultima 1 haben wir glaube ich schon mal gesehen. Weil es, also von der Welt her ist es eben nicht eine kontinuierliche Welt, sondern, oh Gott, Gameplay, wo sind wir hier gelandet? So, gucken wir. Nehmen wir ein anderes. Ah ne, hier Ultima 4, ist eigentlich auch egal. So von der Grafik ist Ultima 4 noch aus der Top-Down-Darstellung. Ist aber nur... Gucken wir mal, ob wir hier ein Spiel, ein Gameplay finden. Also hier sehen Sie, das ist eine Tile-Based. Die Welt, es gibt halt nur so Kacheln, sie bewegen sich auch immer nur von einer Kachel zur nächsten. Und manchmal, na, hier wird dann irgendwie gekämpft, dann können Sie auch in die Stadt reingehen, dann zoomt das Bild auf. Es hat was von Brettspielen, also von einfachen Brettspielen, mit denen Sie im Grunde genommen ja auch solche Welten aufbauen. Also gerade die deutschen Brettspiele sind auch hier, da geht es um Ressourcenverwaltung und es geht darum, dass sie irgendwelche Ziele erledigen. Hier ist natürlich wieder nur die Kampfszene. Gucken wir mal, ob wir hier mehr finden. So, und dann können Sie tatsächlich hier sieht man auch noch so seine... Auf der rechten Seite sehen Sie noch die Historie der Text-Adventures. Sie müssen nämlich sagen East oder South. Also es ist nicht Point and Click, was natürlich auch daran liegt, dass es über Homecomputer läuft, wo Sie gar keine Maus hatten. Aber Sie geben Ihre Kommandos per Text ein und dann wird das grafisch dargestellt. Aber das Interessante bei Rollenspielen, es ist halt kein Adventure in dem Sinne, auch wenn es Rätsel gibt. Das wesentliche Merkmal ist die Quantifizierung und Optimierung der Spielfigur. Also Sie haben den und den Stärkewert, den und den Geschicklichkeits- und Geschwindigkeitswert, was auch immer Sie sich da vorstellen wollen, oder die und die Trefferpunkte, den und den Level. Ich meine, das ist das, was Sie im 3D Game Lab, im EDV Multimedia-Kurs erleben, also die Mewippler, dass Sie bestimmte Werte haben und die versuchen Sie zu quantifizieren und auch zu optimieren. Also Sie möchten stärker werden oder Sie möchten mehr Geschicklichkeit haben oder in irgendeiner Form mehr Gold, mehr Erfahrungspunkte, mehr Magie, mehr von allem. Und das gehört zu dem normalen Adventure, wo Sie nur Gegenstände sammeln und in Ihren Rucksack packen, oder dem normalen Action-Adventure oder Actionspiel nicht dazu. da wollen sie halt ihren Lebensbalken möglichst oben halten, aber danach sind sie auch zufrieden. Bei Rollenspielen haben sie dieses Gefühl oder soll dieses Gefühl entstehen, dass sie wirklich einen Avatar haben, den sie verändern und verbessern können. Bessere Rüstung, bessere Kleidung, alles ist da irgendwie verbesserbar. Dann haben sie auch manchmal zumindest die Abwägung moralischer Optionen, also bringen sie die Unbeteiligten um oder nicht, oder greifen sie an oder lassen sie sich angreifen, kämpfen sie gegen die Wachen oder nicht, um ihre Quests zu erledigen. Und je nachdem, wie sie sich entscheiden, wird dann noch so ein Gesinnungswert hoch oder runter gerechnet. Gehen sie zur dunklen Seite oder zur guten Seite, das können sie sich dann überlegen. Es gibt eine maximale interne regelhafte Verknüpfung der Spielwelt. Es hat was von Simulation, dass sie etwas, was sie auf der einen Seite machen, auf der anderen Seite sich wieder auswirkt. Also es gibt meistens haben die NPCs eine Erinnerung, sie wissen, was sie getan haben. Es soll genau dieses Gefühl entstehen, dass sie in einer beständigen, persistenten Welt sich bewegen. Und sehr häufig müssen sie das Inventar und oder die Gruppe auch noch sehr detailliert managen. Also, wie viele Fackeln nehme ich mit? Wie sortiere ich das in meinen Rucksack ein? Ich kann nur so und so viel Munition tragen oder so und so viel Wasser. Und sie müssen dann dafür sorgen, dass sie regelmäßig essen und all solche Dinge, damit halt ihr Hungerwert irgendwie nicht zu hoch wird. Zum Teil müssen sie dann auch ihre Gruppe, das ist so bei Pokémon. Pokémon, die Computerspiele waren typische Rollenspiele. Also sie müssen sich überlegen, wie viele also sie haben 6 Plätze und dann müssen sie überlegen, wen nehmen sie mit und wen leveln sie hoch. Also wen trainieren sie wie stark und wer ist dann ihr Lieblings-Pokémon und welches sind die anderen. In anderen Spielen haben sie halt, also nicht ein Trainer und 6 Pokémon, sondern sie haben 4 verschiedene Charaktere. Und auch die können Sie sich dann entsprechend auswählen und einzeln hochleveln. Seit eigentlich schon Anfang der 90er, so richtig populär wurde es dann Ende der 90er mit Ultima Online und dann der Durchbruch kam dann mit World of Warcraft, also Durchbruch auf, was so Benutzerzahlen angeht, das muss man sagen, bis heute erfolgreichste Massive Multiplayer Online Role-Playing Game, MOBC. Das hatte ich ja schon mehrfach hier auf dem Schirm, also Sie sehen eigentlich an diesen vielen Icons, da sieht man schon, dass es da eine Menge Dinge gibt, auf die man achten kann, insbesondere halt ihren Level zu erhöhen und ihren Zauber zu verstärken. Das sehen Sie dann oben links, haben Sie dann Ihren aktuellen Level oder den von Ihren Party-Members, um zunehmend anspruchsvollere Quests zu erledigen. Aber anspruchsvollere Quests bedeuten natürlich auch bessere Items, die da rausfallen oder mehr Erfahrungspunkte. Also das, was im Grunde genommen, es ist zwar Massive Multiplayer, aber im Grunde genommen hängt man ja dann noch immer mit den gleichen 5 ab, wenn man zusammenspielt. Das ist im Grunde genommen die Pen-and-Paper-Spiele, wo sie ja auch als Gruppe auftauchen und so zwischen 3 und 5 Leuten sind. Und hier können Sie das halt im Computer sehr schön darstellen. So, das Gesamtvolumen ist mir hier deutlich zu laut, muss ich sagen. Es tut mir sehr leid. Ich nehme an, Sie hören mich ziemlich gut, aber ich habe das Gefühl, Sie hören gar nichts, weil ich hier so eine Wand von Kollateralgesprächen habe. Ich würde Sie bitten, das ein bisschen einzustellen. Bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Also für alle, die mir jetzt nicht zugehört haben, weil Sie ja in Gespräche vertieft waren, ich würde Sie bitten, Ihre Gespräche, wenn Sie sie schon führen müssen, einfach ohne Stimme, also nur im Flüstern zum Beispiel, das wäre mir viel lieber. Dann habe ich nicht das Gefühl, ich müsste gegen so eine Wand aus Desinteresse reden. Ist auch irgendwie ganz nett. Gut. Weiteres Genre Simulation. Oder schreiben Sie sich so Briefe oder so, oder SMS so. Denken Sie einfach, Sie seien nicht nebeneinander, sondern irgendwo anders und dann würden Sie sich ja auch texten. So, Simulation ist ein eigenes Genre. Aufbau- und Verwaltungsspiele wären da ein ganz wichtiger Aspekt. SimCity 1989 ist auch hier selbstverständlich nicht das erste seiner Art, sondern vielleicht das, was bis heute das berühmteste ist. Weil man plötzlich sieht, aha, es geht nicht nur um fantastische Themen, sondern bei Simulationen kann man komplexe Systeme kennenlernen, auf die man in anderen Medien so keinen Zugriff hat. Also hier Stadtverwaltung, Stadtmanagement. oder ganze Länder oder ganze Reiche über 3000 Jahre. Das gehört jetzt die SimCity Societies. Auch hier sieht man, grafisch tut sich da immer einiges, was nicht heißen muss, dass das Gameplay besser wird. Also häufig sind diese grafisch polierten Spiele dann vom Gameplay nicht mehr so gut ausbalanciert wie die frühen, weil sehr viele Ressourcen einfach in die grafische und audiovisuelle Darstellung geht. Das mag dann toll aussehen und gibt hervorragende Screenshots ab. Aber wenn Sie solche alten Spiele spielen, na gut, die Steuerung ist manchmal etwas hakelig, aber wenn Sie die alten Spiele spielen, werden Sie feststellen, dass da durchaus auch gute Spielkonzepte umgesetzt wurden und von der Mechanik ist häufig sehr gut funktioniert. Also die Elemente hier wären, identifizieren Sie erstmal Parameter, die Sie ändern können. Sie wollen ja System verstehen. Simulation heißt ja, Sie müssen ein System so verstehen, dass Sie es so manipulieren, wie Sie das gerne hätten. Also Sie müssen die erstmal identifizieren und die müssen natürlich auch entsprechend im Programm verknüpft sein. Die Parameter, wenn es eine Simulation sein soll, soll realistisch sein. Also entweder Sie simulieren ein System aus der echten Welt, das kann eine Stadt sein, das kann aber auch, also diese ganzen Tower, Sim-Tower und was Sie da bauen oder Railroad-Tycoon oder wo Sie einen Vergnügungspark verwalten oder eine Pferdefarm oder ein Schlumpfland oder so, das können Sie alles machen. Also es muss nicht realistisch sein, aber es muss glaubwürdig sein in seiner Struktur. Also dass Sie das Gefühl haben, okay, so würde ich auch vielleicht ein Dorf auf dem Mond verwalten. Und das Ziel ist es, dass Sie diese Parameter so einstellen, die steuern hoch, die steuern runter, wie viele Industriegebiete weise ich aus oder wie baue ich die Straßen aus und solche Dinge. Da können Sie Parameter einstellen mit Blick auf die Spielziele. Und was Sie da natürlich lernen, ist, das ist so ein bisschen auch diese Hoffnung der Pädagogen, dass Sie lernen, sich in komplexen Systemen zu bewegen. Also, dass Sie nicht nur dieses System des Spiels verstehen, sondern dass Sie in der Lage sind, auch außerhalb der Spiele Systeme zu analysieren und sich dort entsprechend zu verhalten. Was Simulationsspiele häufig ausmacht, ist diese Emergenz. Also Sie haben einige Regeln, Sie haben eine Physik oder Sie haben eine Ökonomie, die funktioniert. Und daraus entsteht dann eine Welt. So dass vielleicht das bekannteste Beispiel der letzten Jahre wäre Minecraft, was nicht wirklich als Simulation durchgeht, ist eine Halbsimulation. Also es ist nicht besonders realistisch, aber es gibt einige wenige Regeln, aber es gibt überhaupt keine Erzählung. Also wenn wir diese Drachengeschichte dann mal irgendwie wegnehmen. Sie können sich da frei entfalten und können auch aufbauen, was Sie wollen. Es gibt Regeln in dieser Welt, die Sie erstmal rausfinden müssen, die hängen auch zusammen. Und daraus entsteht dann etwas und das kann auch lange dauern. Also da können auch sehr viele Menschen daran beteiligt sein, dass sie einfach was entstehen und sich ihre eigenen Regeln schaffen. Oder was jetzt dieses Jahr oder vielleicht im nächsten rauskommen wird, DAISY. DAISY ist eigentlich, na, da drunter haben wir die richtigen. DAISY ist im Grunde genommen ein Mod von einem normalen Kriegsshooter, also einem sehr realistischen Kriegsshooter. Und was sie hier machen in diesem Mod ist wieder so die Zombie-Apokalypse taucht auf und sie sind einfach ein Überlebender in dieser Zombie-Apokalypse und müssen sich dann durchs Feld schlagen. Aber es gibt eben nicht, wie bei vielen anderen Spielen, dieser Art klare Missionsziele, die sie erledigen müssen, sondern sie müssen sich regelmäßig mit Ressourcen ausstatten, insbesondere Nahrung, aber auch Kleidung und solchen Sachen. Sie müssen auch ständig essen, um nicht zu verhungern in dem Spiel, sich natürlich vor Zombies schützen, die da so frei im Feld rumlaufen, aber vor allem auch vor Mitspielern, die wahrscheinlich viel bedrohlicher sind als die Zombies selber. Und so das ist halt so ein Massive Multiplayer Game. Also da spielen dann 50 Leute, spielen glaube ich auf einer Map, die verhältnismäßig groß ist. Also ich glaube 225 Quadratkilometer ist so das Terrain. Und ihr Ganzes besteht eigentlich nur darauf, dass sie können auch Häuser bauen und solche Sachen, aber es steht vor allem daraus, dass sie sehen, dass sie nicht, ich gucke mal, ob ich Ihnen hier mal die Gegner zeigen kann. Also im Wesentlichen versucht man, keine feste Narration zu geben, sondern es entstehen dann Allianzen oder es entstehen Gegnerschaften. Es gibt die Banditen, das sind die, die auf andere Überlebende schießen, aber dann gibt es natürlich auch die, die gegen Banditen vorgehen. Aber ich gucke mal, ob ich Ihnen hier mal was zeigen kann an. Und vielleicht das Spannende ist hier, es gibt so eine, also im Gegensatz zu anderen Shootern, es geht eben nicht darum, dass sie möglichst Capture the Flag oder Last Man Standing oder sowas. Es geht halt darum, dass sie möglichst lange hier in dieser Welt überleben. Und wenn sie, naja, wenn sie sterben, verlieren sie alles. Dann müssen sie wieder ganz von vorne anfangen. Also sie haben ihre Gegenstände, liegen dann noch bei dem, an dem Ort, wo sie halt erwischt wurden. Und die können sie zum Teil auch wieder einsammeln, wenn sie halt schnell genug sind. Aber es kann auch sein, dass jemand anders die in der Zeit eingesammelt hat. So, aber hier sehen wir leider nur die Bewegung darin. Also das wird ganz spannend, weil das Hauptspielelement sind ihre Mitspieler. Und gar, also die Welt selber ist halt, man bemüht sich um eine relativ gute Simulation. Also es gibt Wetterverhältnisse, es gibt Licht und Schatten, Tag und Nacht. Und so tags ist es anders als nachts, die Welt auch. Aber das Hauptelement sind die Mitspieler, die diesmal nicht eine gemeinsame Mission haben, sondern sie müssen sich mit denen auch noch verständigen. Und dann können sie hilfsbereit sein, wenn jemand sagt, er braucht noch Ressourcen, dass sie die dann irgendwie geben, oder sie müssen sehen, dass sie selber an Ressourcen kommen, wenn ihnen das fehlt. Und man ist eigentlich ständig so auf der Hut und sucht aber dennoch in dieser Welt irgendwelche Mitstreiter, weiß aber nicht, ob sie einem nicht am nächsten Moment wieder in den Rücken schießen. Also das nennt man emergentes Gameplay. Nicht? Sie haben die Regeln, die sind fest, aber es gibt ansonsten keinen linearen oder halblinearen Ablauf. Aber ich habe hier leider, müssen Sie selber mal suchen. DayZ ist noch, wird gerade entwickelt. Also wir hoffen mal, dass es im Laufe dieses Jahres noch rauskommt. Subgenres der Simulation ist Artificial Life, also künstliches Leben. Tamagotchi wäre so ein typisches Beispiel dafür. Es fängt eigentlich an mit dem Little Computer People 1986 im Consumer-Bereich, dass man, also die Idee des Little Computer People war, sie kriegen eine Diskette mit dem Spiel und das Marketing war, auf jeder Diskette ist eine andere Figur. Faktisch wird die beim ersten Start ausgewürfelt und dann auf der Diskette beschrieben, sodass sie danach einfach immer die gleiche Figur haben. Aber die Idee war, gotta catch them all, also sie sollen halt möglichst viele von diesen Figuren laden. So, und dann haben sie dieses Haus und können dann halt zuschauen, was diese Figur im Laufe des Tages macht und versuchen, es zu beeinflussen. Also, dass sie jetzt mal Klavier spielen soll oder Frühsport machen oder Musik hören oder sich was zu essen kochen oder schlafen gehen und solche Dinge. Zum Teil macht die das selbstständig, wenn sie nicht eingreifen, zum Teil macht sie das, also sie können irgendwie mit der Figur interagieren. Die lebt dann so Little Computer People, die lebt halt in ihrem Computer. So die Deluxe-Variante ist dann halt The Sims, in der sie ganze Familien aufziehen oder eben einrichten können. Und da gibt es ja eine riesen Community, es gibt Fachzeitungen. Und ich glaube so, wenn man auf die Top 20 der Spiele in Deutschland guckt, da sind The Sims eigentlich immer dabei. Gucken wir nochmal kurz. Was gerade so angesagt ist, ach, eher nur wieder. Wollen wir das? Guck mal hier mal. GameStar, SimCity. Na ja gut, SimCity läuft. Ist allerdings, ach so, wann es rauskommt, Metro. Sims 3, wildes Studentenleben. Also wenn Sie mal schauen, was hier so an, ne, SimCity, das erste ist ein Simulationsspiel. Hier hätten Sie einen Shooter. Echtzeitstrategie, komme ich gleich noch ein Shooter, ein Rollenspiel, noch ein Shooter, jetzt haben sie eine Lebenssimulation, ein Aufbaustrategiespiel, noch ein Managerspiel, FIFA, hier haben sie wieder Sims, nochmal Sims, also es ist irgendwie konstant ist es in den Charts, ohne dass da jetzt ständig was Neues rauskommt, allerdings meistens nicht mehr ganz oben. Also wahrscheinlich, wenn jetzt ein neues Sims 4 rauskommt, das springt dann nach ganz oben. Aber es gibt einfach noch sehr viele Leute, die Sims spielen, interessanterweise weltweit. Ist so das virtuelle Puppenhaus. Aber es ist halt mehr als das, weil man mehr Möglichkeiten hat, weil auch hier die Sims reagieren ja, auch unabhängig davon, ob sie eingreifen. Und das fällt so unter Lebenssimulation, ist so einer der Oberbegriffe davon. Ebenfalls Simulationen sind Fahrzeuge aller Art. Ganz vorne natürlich die Rennspiele, haben wir ja gesehen, die begleiten die Computerspiele seit den 70ern. Damals noch mit Night Drive, wo sie einfach nur ein paar leuchtende Punkte auf schwarzem Bildschirm haben. Die Gran Turismo-Reihe wäre jetzt hier 97, fängt die an. war sehr beachtlich, was da 2010 rauskam, aber was man so jetzt auf den neuen Konsolen, die ja jetzt Ende des Jahres auf den Markt kommen, werden das sicherlich so die ersten Titel sein. Das nächste Forza hat dann halt noch realistischere Lackspiegelungen und so, also auf dem Level sind man gerade. Das Ziel ist ähnlich wie bei Sportspielen auch, die Fernsehrealität, was sie vom Fernsehen kennen, das im Computerspiel nachzubilden. Aber noch viel besser, weil sie viel mehr Kameras an den richtigen Stellen haben und jede Szene wirklich direkt sehen können und, das ist ja das Spannende, auch wirklich selber steuern. Also gerade Autos, habe ich auch schon erwähnt, Autos sind halt sehr gut im Computer nachzubauen, sodass man sie gar nicht unterscheiden kann von echten Autos. Und entsprechend sind Rennspiele hochgradig realistisch, beziehungsweise es gibt da alle Abstufungen. Es gibt die, wenn sie einmal über den Bordstein fahren müssen, in den Reifen wechseln, wie im echten Leben. Und dann gibt es die anderen, dann können sie mal mit Schwung in ihren Nachbarn reinfahren und dann passiert nicht wirklich was. Das können sie dann aussuchen, ob sie eher so Kartspieler sind, der Spaß am Rennen hat, oder ob sie ein simulationsgetreuer Spieler sind, der sagt, okay, ich möchte aber auch wirklich, ich möchte echte Unfälle und dann muss ich halt auch die Boxenstops machen oder das Rennen ist dann vorbei, wenn ich mich zu blöd anstelle, ja, beziehungsweise wenn man irgendwelche Auffahrunfälle hat, hat das Beeinträchtigungen im Fahrverhalten zur Folge. Das läuft ja bis dahin, dass sie echte Kontrolle haben können mit Lenkrädern, mit Gaspedalen und Schalthebeln, sodass sie die entsprechende audiovisuelle Ausstattung vorausgesetzt wirklich sich wie in einem Fahrsimulator fühlen können. Ebenfalls zur Simulation gehören Sportspiele. Und auch da habe ich ja, habe ich in dieser Vorlesung gar nicht gezeigt. Also auch da gibt es für jeden Sport gibt's so seine Reihe. Also FIFA ist so die bekanntere, zumindest in Europa. Dann gibt es halt in Amerika dann noch Basketball und Baseball. Und sie können eigentlich für jeden Sport gibt es auch eine Franchise. Und je mehr Fans die Sportart hat, desto größer ist die Franchise, weil es mehr Kunden gibt. Und diese Spiele, das Faszinierende ist ja, die kommen ja jedes Jahr wieder raus. Jedes Jahr ist es das gleiche Spiel, also es gibt minimale Änderungen, aber die Grafik wird immer ein bisschen besser und dann gibt es bessere Live-Kommentatoren, aber auf jeden Fall sind dann auch die neuesten Teams drin. Und der Grund, warum sich Menschen jedes Jahr FIFA kaufen, ist, weil die Tabellen sich halt geändert haben. Also es sind andere Mannschaften jetzt dabei und man will halt auch die aktuellen Spiele auswählen können. Und das gilt für Baseball, genauso wie für Basketball, und Electronic Arts hat halt hier vor allem die Franchise, also die Rechte an den Namen der ganzen Vereine, und deswegen ist FIFA irgendwie so hoch im Kurs bei Fußballfans, weil sie halt mit ihren Lieblingsmannschaften gegeneinander spielen können. Und Sportspiele bemühen sich halt möglichst die Regeln des Ursprungsspiels abzubilden. Und auch da muss man sagen, ihnen ein Erlebnis zu vermitteln, nicht als wären sie dabei, sondern als säßen sie vor dem Fernseher. Also deswegen haben sie inzwischen halt in diesen Spielen auch immer Kommentatoren, die ihr das Spielgeschehen kommentieren. Damit es wirklich so aussieht, sie hätten jetzt gerade hier eine Bundesliga-Übertragung. Hat einen hohen Schauwert auch. Also wenn man sowas, das spielen die ja oben im iLab auch immer mal gerne. Das ist so ein Spiel, da setzen sich Leute dazu und schauen sich das einfach an. Das ist bei so einem Action-Shooter in der Regel nicht so. Der Schauwert ist da geringer, das muss man spielen. Dieses Spiel kann man eben auch gucken. So, und dann haben wir, so Sportspiele, das hat sich ja dann ein bisschen verschoben seit der Wii eigentlich, Familiensportspiele, die ganz neue Zielgruppen erschlossen haben. Nintendo wirbt inzwischen dafür, ich bin ja kein Spieler, aber für die neue Wii, irgendwie U oder 3DS, also da mache ich dann schon mit. Also dass Leute, die sagen, Spieler ist ja eigentlich irgendwie so, Spieler, das sind das nicht die, die mit den Maschinengewehren durch verlassene Dörfer ziehen, also die einfach auch sehr, also die den medial geprägten Spielerbegriff irgendwie intus haben und sagen, da gehöre ich nicht zu, ich selber spiele doch, ich bin doch kein Computerspieler. Aber wie so, das war schon mal was anderes. Das ist so eine Konsole, die sich zumindest, was diese Wii-Titel anging, also die Sports-Titel direkt von Nintendo kamen, die sich eigentlich gar nicht so als Konsole zu erkennen gegeben hat, sondern gesagt, das ist ein Familienereignis. Und da macht man halt, also mit sehr einfacher Grafik spielt man irgendwie Tennis oder Wettrennen oder Golf oder Boxen und solche Dinge, Fechten gegeneinander. Und Microsoft hat da noch eins draufgesetzt mit Kinect und Kinect Sports, wo sie überhaupt keinen Controller mehr in der Hand haben. Und wir sind mal gespannt, was die Xbox One an Kinect-Funktionen mitliefert. Unabhängig davon, dass sie ständig ihr Wohnzimmer überwacht, aber das wird sie wahrscheinlich gar nicht, sondern das ist so ein PR-Desaster, was Microsoft gerade erlebt, werden wir sehen. Aber da sollen sie dann bis zu 6 Spieler gleichzeitig identifizieren können. Das heißt natürlich auch, ganz andere Formen des Zusammenspiels werden da möglich sein. Da geht es von der Simulation, ist interessant, also die Simulation ist ja bei diesen Spielen, dadurch, dass der Controller so aufwendig ist und so viele Daten liefert, die sie erstmal auswerten müssen, ist die Grafik sehr zurückgenommen. Also hier geht es nicht um eine audiovisuelle Simulation, aber es geht natürlich um die Abbildung ihres Verhaltens, also ihrer Bewegung im Spiel. Also sie sollen sich so verhalten, als wären sie in dem Sport dabei. Sie sollen so richtig Tennis oder Golf spielen und das ist auch eine Form von Simulation, die halt hier vom Computer aufgegriffen wird. Das ist insofern ganz interessant, als es ein anderes Simulationsverständnis ist, als solche Spiele, wo sie ja das tatsächlich mit dem Controller in der Hand spielen. So, weiteres Genre, ich werde das vielleicht durchnummerieren, dass klar ist, das ist ein Subgenre und das ist wieder ein Hauptgenre. Aber Sie finden das, wie gesagt, ich orientiere mich ja an diesem Wikipedia, ich glaube hier, an dieser Systematik und jetzt sind wir halt bei Strategy. Also da finden Sie es dann wieder raus, wo ist eigentlich ein Kapitel zu Ende. Warten Sie mal. Also Strategiespiele. Strategiespiele sind Erben der Brettspiele. Schach wäre da so das zentrale Spiel, zumindest im europäischen und russischen Raum. Und die Brettspiele, die sich dann entsprechend ausdifferenziert haben, Civilization basiert auf einem Brettspiel, das hieß auch Civilization von Sid Meier, ist eine Computerspieladaption und jetzt inzwischen gibt es wieder ein Spin-off, gibt es wieder eine Brettspieladaption der Civilization Computerspiele. Und das kann solche Simulation, Strategiespiele, na, auch da gilt es halt, dass sie Ressourcen verteilen, dass sie entsprechend vorausplanen und da gibt es zwei entscheidende Subgenres, kann man ja fast sagen, also zwei Möglichkeiten, sie machen es rundenbasiert, also erst zieht der eine, dann zieht der andere, dann haben sie wirklich die Möglichkeit auch mal nachzudenken und zu überlegen, wenn ich das mache, wie wird er reagieren, entweder der Computer oder wie wird sich das auf das Spiel auswirken. Und dann gibt es für diejenigen, denen das alles zu kopflastig ist, die Möglichkeit, okay, wir machen das als Echtzeitspiel. Und hier sehen Sie im Grunde genommen zweimal das gleiche narrative Setting. Sie wollen irgendwelche Völker zum Großreich ausbauen. Aber das eine ist rundenbasiert und das andere ist halt in Echtzeit, findet das statt. Ziel ist es hier erstmal die Erstellung Also es geht darum, einen eigenen stabilen Regelkreislauf zu erstellen, insbesondere was so die Ressourcen angeht. Sie müssen ja bei solchen Echtzeitstrategiespielen, aber auch bei den rundenbasierten Strategiespielen immer dafür sorgen, Sie haben genug Holz und Lehm oder genug Energie oder genug Kristalle und Gas und so. Und da müssen Sie dafür sorgen, dass diese Ökonomie funktioniert, nur dann können Sie sich in dem Spiel weiterentwickeln. Und das ist egal, ob Sie jetzt ein Brettspiel haben, da funktioniert das nicht anders. Bei Brettspielen können Sie dann halt jede Runde kriegen Sie so und so viele Ressourcen, Karten oder Steinchen und die können Sie wiederum für andere Aktionen verwenden. Meistens wird sowas wie Stärken- und Schwächenbalance stattfinden, das kennen Sie aus Stein, Schere, Papier. Schere schlägt Papier, Papier schlägt Stein, Stein schlägt Schere und immer wenn Sie sich für eins entscheiden, kann der Gegner das andere nehmen, um Sie zu besiegen oder der Computer oder alles, was Sie an Stärken haben, hat dann auch irgendwie eine Schwäche, was ganz schnell Mineralien abbaut, das kann halt irgendwie nur schwach Holz abbauen oder wenn es magieresistent ist, dann ist es gleichzeitig irgendwie schwach gegen Luftangriffe und so. Also das sind solche Stärken und Schwächen, die Sie dann ausbalancieren müssen. Es hat was von Simulation. Aber es ist deutlich formalisierter, also es ist deutlich stärker auf Spiel ausgerichtet, dass Sie halt irgendwie tile-based Welten haben, wo Sie sich nur von einem auf ein anderes Spielfeld bewegen können. Wo dieses Spiel stellt seine Mechanik stärker aus, als Simulationen das machen. Die Spielumgebung müssen Sie einbeziehen und das unterscheidet es von vielen Brettspielen. Also Schach ist eigentlich im Vergleich zu heutigen Strategiespielen total einfach. Also jedes Feld ist gleichwertig und ein Schlag tötet die gegnerische Figur sofort Es ist auch ganz klar, unabhängig davon, wie lange sie spielen oder wer sie sind, haben die Figuren immer die gleiche Möglichkeit, sich zu bewegen. Sie müssen überhaupt keine Ressourcen verwalten, außer ihre Figuren. Und so. Also Schach ist, wie man ja weiß, doch ein sehr komplexes Spiel und hat auch sehr viele Menschen, die da ihr ganzes Leben widmen, irgendwie besser im Schach zu werden. Aber im Vergleich zu solchen Spielen, wo halt der Computer sich um die ganze Regelverwaltung kümmert, ist Schach mit relativ wenig Regeln sehr einfach. Was führt dann dazu, wenn man schon Schach nicht sinnvoll beherrschen kann als Spiel, also wenn man schon ein ganzes Leben Schach trainieren kann, diese Spiele werden Sie nie beherrschen. Also die können Sie auch nicht sozusagen, ich überlege mir die beste Strategie und das ist die günstigste Eröffnung. Das können Sie machen, aber im Grunde genommen müssen Sie ein ganz anderes Gefühl für die Parameter entwickeln, wie die zusammenhängen und wie Sie an die Ressourcen kommen. Und das läuft mehr so auf, naja, auf so einer Kenntnis von einigermaßen bewährten Abläufen. Aber man kann nicht wie beim Schach eine Stellungsanalyse machen und dann sagen, der beste Zug an dieser Stelle ist dieses. Sie haben zu viele Möglichkeiten. Und das führt dann dazu, dass Sie einerseits kurzfristige Elemente haben, also die nennt man Taktik. Wie schaffe ich es jetzt, irgendwie da vorne die Kohlemine zu erschließen? Aber Sie können dann auch langfristige Strategien ansetzen, zu sagen, okay, das Ziel ist, die ganze Landzunge zu besetzen, aber da muss ich halt also nach und nach vorgehen. Schach ist viel taktischer. Also beim Schach geht es immer darum, wie kriege ich den Bauern, wie schütze ich den Turm oder wie besetze ich das Zentrum? Und langfristige Strategien, da gibt es viel weniger Möglichkeiten beim Schach. Also Schach ist viel taktischer und viel weniger strategisch. Im Gegensatz zum Go, Go als japanisches Brettspiel ist viel, oder ursprünglich chinesisch, ist sehr viel strategischer, hat noch viel einfachere Regeln, aber ist ein viel größerer Raum, den es da zu beherrschen gibt. Und deswegen kann man mit kurzfristigen Aktionen da weniger ausrichten als mit langfristigen. Und solche Spiele sind vielfach strategisch, deswegen haben sie auch Strategiespiele, weil es darum geht, also langfristige Ziele umzusetzen. Im Gegensatz dann zu Taktikspielen, das wäre so ein Subgenre. Gesellschaftsspiele, naja, das ist wieder so eine Form von, so eine Mischung aus Simulation, also entweder Spiele, die so in dieser Form auch als Brettspiel funktionieren, aber sie sind halt mittendrin, oder es ist ein Brettspiel, was es in dieser Form noch nicht gab, aber was man eigentlich als Brettspiel funktionieren lassen könnte. Also Gesellschaftsspiele, es gibt natürlich auch Schach auf Computer oder Go als Computerspiel und Monopoly und Uno und Vier gewinnt, können Sie alles im Computer spielen. Das ist ein eigenes Subgenre oder ein eigenes Genre, kann man sagen, die ganz gezielt darauf ausgehen, zu sagen, machen wir ein Brettspiel auf oder legen wir irgendwie eine DVD in die Konsole oder spielt man ein Spiel halt online, die sich an den klassischen Brettspielen oder Gesellschaftsspielen orientieren. Ein anderes Subgenre wären Musikspiele, in denen es vor allem darum, also es geht einerseits darum, entweder einen bestimmten Song nachzuspielen oder zum Rhythmus der Musik zu reagieren oder Noten irgendwie selber Musik zu kreieren oder ähnliche Dinge. Vielleicht ganz bekannt Rockband und SingStar, also Spiele, da müssen Sie halt die Note richtig zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Höhe die Note treffen, die wiederum hohen Unterhaltungswert haben, wenn man in Gruppen ist, so vielleicht wenn man alleine, dann trainiert man, aber wenn man zusammen ist, dann führt man auf. Also da gibt es eine ganze Menge interessante Spiele, die im Grunde genommen gar nicht ohne Ton funktionieren. Und da ein Subgenre wären dann Audiospiele, die funktionieren ohne Grafik, also wo sie nur über Kopfhörer agieren. Und das funktioniert ganz gut heutzutage mit mobilen Medien, die auch noch wissen, wo sie sind im Raum. Also ein Beispiel, um nochmal bei dem allseits beliebten Zombie-Thema zu sein. Zombies Run. Zombies Run ist ein Spiel für Ihr Telefon. Da kriegen Sie Missionen, also Sie sind wieder einer der wenigen Überlebenden, bla bla bla. Sie kriegen Missionen, die Sie im Stadtraum ausführen müssen. So, und werden aber sozusagen auditiv durch ihr Telefon begleitet, dass sie halt, okay, da ist irgendwie Zombie-Outbreak im Park, jetzt müssen sie sich halt beeilen, müssen Medizin von A nach B bringen, Mission One. Und das Ganze soll sie aber dabei unterstützen, ihre Fitness-App, also irgendwie ihren Jogging irgendwie angenehmer zu gestalten, weil sie halt gleichzeitig auch noch ein Ziel haben und sie laufen nicht einfach durch den Stadtpark, sondern sie müssen innerhalb von 17 Minuten müssen sie irgendwie dort oder dort drüben sein und gleichzeitig einer Horden von Zombies ausweichen. Works on Treadmills auch noch. Das heißt, da müssen sie dann mal schneller werden. Ursprünglich war das wirklich als Location-Based Game gedacht, also dass das Spiel wirklich die Topografie ihrer Stadt kennt. Dann haben die Macher aber festgestellt, dann klappt das ja nur in zwei Städten. Also wir haben überhaupt nicht ein weltweites Netz, wo man das aufbauen kann. Sodass sie es jetzt eigentlich unabhängig von der Stadt machen, aber sie müssen sich dann halt entsprechend beeilen. Und dieses Spiel läuft, also die Grafik, ne, also Grafik ist super, 3D, voll immersiv und so, weil das ganze Spiel funktioniert übers Zuhören. Da gibt es einige, also können Sie, wenn Sie das interessiert, gibt es einige so Audio-Games, Zombie-Link, da gibt es einige Audio-Games, die völlig ohne Grafik auskommen, aber trotzdem müssen Sie irgendwie sich im Raum orientieren, weil es darum geht, dass es ein Raumspiel ist. Und das würde als Subgenre, also deswegen wäre Musikspiel ist vielleicht eher ein Subgenre der Audiospiele, aber hier haben Sie ja so eine Mischung aus audiovisuellem und akustischem Spielen. Puzzle Games gibt es auch, solange es Spiele gibt, gibt es natürlich Puzzle, also Dinge, wo Sie reagieren müssen. Das kann in Echtzeit sein, das kann wieder durch Nachdenken sein, also finden Sie irgendwie Block-Matching-Spiele, wo Sie einfach irgendwelche Dinge zusammensetzen müssen. Tetris war ja so eine ganz brillante Mischung aus sehr einfachem Spielprinzip mit genügend Action, dass es in Echtzeit funktioniert. Und ist eine der erfolgreichsten Spiele-Franchises aller Zeiten. Ich glaube, noch hinter Mario. Erst kommt die Mario-Welt, da gibt es so viele Spiele. Also Mario ist das berühmteste Spiele-Universum. Und Tetris kommt gleich an zweiter Stelle, weil es so enorm viele Ableger gibt. Und bis heute auf jeder Plattform Will It Run Tetris kann man einfach in Tetris unterbringen. Komplexere Spiele, Puzzle-Games, so Portal oder Portal 2, die ja wirklich dann auch noch mit Rekonfiguration des Raumes arbeiten, gibt es auch bis heute, dass Sie also Plattform-Puzzle-Spiele, wo Sie von einem Ort zum anderen kommen, indem Sie bestimmte Puzzles lösen, die aber nicht wie bei Adventures Objekträtsel sind. Also man würde Portal nicht als Adventure bezeichnen, könnte man machen, aber es ist eher ein Puzzle-Game, weil im Grunde genommen jeder Raum auch für sich steht. Also es gibt zwar so eine horizontale Verbindung, es gibt so eine Narration, aber Sie stehen erstmal in diesem Raum und müssen aus diesem Raum wieder raus. Das macht es zu so einem typischen Puzzle-Game. Die Puzzle werden immer schwerer, das zeigt, dass es eine Abfolge gibt, aber jeder Raum ist für sich erstmal lösbar. Sie müssen, also ganz selten müssen Sie irgendwie ein Item von A nach B bringen, ich glaube bei Portal überhaupt nicht, bei diesen Spielen, sondern Sie müssen einfach sehen, dass Sie diesen Level jetzt irgendwie überstehen. So, und dann gibt es diese, naja, das ist eigentlich kein Genre, sondern es ist wieder so eine Art und Weise, wie Sie Genres umsetzen als Online-Spiel. Also es gibt Online-Simulationen, Online-Aufbauspiele, Online-Rennspiele, Online-Shooter und so. Das ist aber, also sagen wir mal so, ein Shooter ist was völlig anderes, wenn Sie ihn alleine spielen, also im Kampagnenmodus oder im Online-Modus. Und es gibt die einen, die sagen, was interessiert mich Online-Spielen, ich will nicht mit anderen Menschen spielen müssen. Und die anderen sagen, die Kampagne habe ich nie gespielt, fand ich total uninteressant, aber wir haben halt da so jeden Abend sitzen wir und spielen Battlezone oder so. So, und das ist, hier sehen Sie Freeport SOL, ab 95 war das so ein, also es war mal ein ganz bekanntes Online-Spiel, so eines der ersten, aber denken Sie, Plato, dieses Plato-System hat alles zuerst gemacht, da gab es Online-Rollenspiele, nicht Massive Multiplayer, aber Online-Rollenspiele und so, und eigentlich gibt es Online-Spiele, seit es online gibt, seit irgendwie Computer im Netz hängen, spielen Menschen zusammen. So wie, das ist immer ganz interessant, als es die ersten Telegrafen gab im 19. Jahrhundert, elektrische Telegrafie, das war ja so, da brauchte man Telegrafenbüros und da mussten die Leute hingehen ins Büro und ihre Nachrichten aufgeben. Dann gab es aber Zeiten, wo das Telegrafenbüro, da war kein Kunde da. Und was haben die gemacht? Die haben sich nicht gelangweilt, die haben dann mit den anderen Mitarbeitern der Telegrafenbüros woanders, haben die dann Schach gespielt und gechattet und Witze sich erzählt und Geschichten ausgetauscht, weil die Leitung ja immer offen war. Also sobald Menschen die Möglichkeit haben, miteinander zu reden, nutzen sie diese Möglichkeit auch, um miteinander zu spielen. In irgendeiner Form. Und vor E-Mail gab es halt Postspiele. Da mussten sie einen Brief schreiben und eine Woche warten und dann kam das Ergebnis ihres Zugs wieder per Brief zurück. Das kostete dann 50 D-Mark im Jahr oder so, je nachdem, wie viel Porto sie halt verbraucht haben. Und das wurde dann recht bald abgelöst durch E-Mail-Spiele, weil die Antwort doch deutlich schneller kam und dann durch Echtzeitspiele, wo halt ganze Grafikdaten oder zumindest Positionsdaten direkt übertragen werden. Und das können Sie dann auch noch machen, massiv Multiplayer, also dass ganz viele gleichzeitig dabei sind. So Travian ist auch so ein deutsches Produkt, in dem Sie dieses Dorf halt aufbauen und verteidigen müssen. Da gibt es ja jede Menge solcher Spiele und natürlich fallen dann auch diese Massive Multiplayer Online Roleplaying Games darunter. So als, ich glaube, als letztes Genre die Kunstspiele, die uns ja hier noch ein bisschen stärker interessieren, einfach weil es Experimente sind, um so die medialen Möglichkeiten der Spiele auch mal auszuloten, die entweder Kunstcharakter haben, weil sie mit speziellen Audiovisionen daherkommen oder durch besonders raffiniertes Gameplay. Und die Frage ist, ich meine, wenn Sie Passage nicht kennen, sollten Sie das mal spielen. Da spielen Sie, glaube ich, in 6 Minuten ist es auf jeden Fall zu Ende oder sogar 5. Und das ist so ein Spiel, das funktioniert auf sehr vielen Ebenen sehr gut und hat eigentlich so den Anspruch, es ist weniger ein Spiel im klassischen Sinne, als die Möglichkeit eben sich Gedanken zu machen, Passage, über die Reisen, die das Leben so mit sich führt, indem es in Spielemechanismen übersetzt wird. Da gibt es immer mal ein paar, das nimmt in den letzten Jahren zu, durch die Indie-Szene, die seit 10 Jahren stark damit beschäftigt ist, einfach selber Spiele zu machen. Es gibt jetzt gute Engines, mit denen jeder Spiele machen kann. Und das führt dann dazu, dass es einige Spiele mit künstlerischem Anspruch gibt oder mit biografischem Anspruch und die jetzt gar nicht so sehr auf den Massenmarkt zielen, sondern eine kleine, feine Aussage haben, die sie im Medium des Spiels transportieren möchte. Deswegen werden sie immer mal von uns auch mit solchen Spielen konfrontiert. Ist ein bisschen wie Arte, also man schaltet selber nicht ein oder nur ausnahmsweise, aber wenn man es dann mal vorgesetzt bekommt, ist es eigentlich doch ganz spannend. Achso, nee, noch abschließend. Genres entwickeln sich weiter. Entweder gibt es ganz neue Genres, was selten ist, dass ein ganz neues Genre in die Welt kommt. Häufig gibt es halt so eine Ausdifferenzierung von Subgenres. Und hier Tower Defense war zum Beispiel so ein Beispiel. Also es gab die Echtzeit-Strategiespiele wie StarCraft oder WarCraft. Und da gab es die Möglichkeit, man konnte sich seine eigenen Maps bauen, seine eigenen Level gestalten. Und da gab es nicht wenige, die gesagt haben, okay, ich will jetzt aber nicht so das klassische, such dir Mineralien und Gas und versuche die gegnerische Basis zu zerstören, sondern wie wäre es denn, wenn ich mir eine Welt baue, die total unfair ist, ich habe ganz viele Ressourcen, aber der Gegner hat halt ständig spawnt der neue Feinde. Und ich muss mal sehen, wie lange ich hier überlebe. Und dann entstand so aus dieser Spielidee, entstand dann so das Subgenre der Tower-Defense-Spiele, die bis heute sehr erfolgreich laufen. Also Plants vs. Zombies ist so ein Ding, oder jetzt Kingdom Rush ist ganz bekannt als Spiel, wo sie Ressourcen haben, sie müssen Ressourcen verwalten, müssen solche Türme bauen, meistens irgendwelche Waffentürme, und müssen dann hingehen und dafür sorgen, dass der Gegner, der immer so in Wellen kommt, halt zurückgeschlagen oder möglichst lange ferngehalten wird. Nicht entstanden als Spezialisierung von Real-Time-Strategy-Spielen, dann kann man das wieder umkehren, also das so Reverse-Tower-Defense- oder Tower-Offense-Spiele, wo sie angreifen und der Computer wieder verteidigt, das kann man auch mal ausprobieren, oder als Multiplayer-Game, wo einer verteidigt, der andere greift an. Das gibt es dann auf bestehende Franchises, Final Fantasy Crystal Defenders zum Beispiel. Oder es gibt die Core- und die Casual-Spiele, also es gibt Defense Grid gegen Plants vs. Zombies, was ja so das, also Sie werden das hoffentlich kennen, das war ja so das Casual-Game Plants, das war ja das Casual-Game irgendwie auf mobilen Plattformen. Ist auch bis heute eigentlich so eines der wirklich erfolgreicheren, Flower Power, eines der erfolgreichsten Spiele in diesem Subgenre der Tower-Defense-Spiele. Nicht, also Sie wollten es ja Lawn of the Dead nennen, aber Sie haben die Rechte nicht bekommen. Also Sie müssen diese Pflanzen da halt einsetzen, das sind Ihre Türme, und Sie müssen Sonnen einsammeln, das ist Ihre Energie, und nur mit Energie kaufen Sie neue Pflanzen, die eine Zeit lang brauchen, bis Sie sie neu einsetzen. Und irgendwann greifen Sie hier, jetzt kommen die Bösen. Und die Pflanzen wehren sich halt, und das ist das ganze Spiel. Und das klingt jetzt erstmal so, ich glaube, wenn man es so sieht, wenn man es nicht kennt, so what's the point? Aber die werden natürlich immer stärker. Und ihre Pflanzen werden aber auch immer stärker. Also sie kriegen in jedem Level kriegen sie eine neue Pflanzenart dazu. Und dann gibt es so Minigames, so wie hier Bowling und so. in denen sie halt zusehen müssen, dass sie ihre Level schaffen. Also das nennt man Tower Defense als Genre und das hat sich unabhängig, also es ist nicht so eine Industrie, die das gemacht hat, das hat sich entwickelt aus Mods, so ähnlich wie Multiplayer Online Arenas wie League of Legends, das war auch ein Mod ursprünglich, oder Counter-Strike war auch ein Mod. Also es gibt eine ganze Menge Spiele, die dann so erfolgreich in der Community laufen. Und der DayZ, was ich Ihnen eben gezeigt habe, ist auch ein Mod gewesen. Und das wird jetzt plötzlich so ein Open-Multiplayer-Open-World-Game. Ich gehe davon aus, dass das wiederum so erfolgreich laufen wird, dass wir eine Menge Open-World-Multiplayer-Games in den nächsten Jahren sehen. Und dann müssen wir uns überlegen, unter welches Genre wir das eigentlich packen. Und das sind genau die Fragen, die man sich stellt, wenn man sich mit Genres beschäftigt. Wenn ein neues Spiel entsteht, was ist es? Ist es ein eigenes Subgenre oder ist es irgendwie nur eine Ausprägung eines Actionspiels? Genau das ist ja gar nicht klar. Weil es solche Hybridformen gibt. Also ein Action-Role-Playing-Game-Adventure-Shooter wie Deus Ex ist natürlich, liegt quer zu vielen, vielen Genres. Also sie haben Ressourcen, sie haben Shooter, sie haben Dialoge, die sie auswählen müssen, sie können ihren Charakter hochleveln. Also es ist ein ganz spannendes Spiel bis heute, eigentlich eines der wenig sehr erfolgreichen in dem Bereich. Mass Effect geht auch so einen Weg, also dass man wirklich quer steht zu verschiedenen Genres und auch ganz bewusst darauf setzt, dass so ein Spieler einfach mal umschalten kann. Oder Music Fighting, wo sie halt mit der richtigen Musik dann gleichzeitig auch noch irgendwelche, also wenn sie es im richtigen Rhythmus machen, dann führen sie irgendwelche Kampfsequenzen aus. Das gibt einem vielleicht wieder Ideen, in welche Richtung Computerspiele entwickelt werden können, indem man sagt, okay, ich nehme jetzt mal zwei Genres und die hybridisiere ich jetzt mal. Die kreuze ich jetzt mal und schaue mal, wie könnte ein Spiel aussehen, was ein Musik-Adventure ist oder sowas. Und dann kommt man auf neue Ideen, wie man Spiele entwickelt, die es in dieser Form im Zweifel noch gar nicht gegeben hat. So, gibt es Fragen zu den Genres? Das ist ein sehr beliebtes Thema. Ich erwarte dann allerdings von Ihnen auch, wenn Sie sich zu Genres äußern, dass Sie eine Genrezuordnung vornehmen können von einem Spiel und dann aber auch wissen, was die wesentlichen Merkmale dieses Genres sind und inwiefern sich das in dem Spiel, was Sie analysieren, auch wiederfindet. Also das sollten Sie haben und wie gesagt, ich empfehle Ihnen hier die deutschsprachige, also die taugt da wenig, aber die englischsprachige Wikipedia ist, was Computerspiele angeht, wirklich hervorragend sortiert. Und auch sehr gut in ihrer Einordnung, also sehr systematisch. Finde ich eine sehr gute Quelle, die ich Ihnen hier ans Herz legen kann. Wenn Sie sich da informieren wollen, können Sie all das nachlesen und Sie haben dann Links zu noch viel mehr Beispielen und die, Sie sehen ja auch bei Simulation, es gibt ja noch eine Menge Subgenres, auf die ich gar nicht eingegangen bin, aus Zeitgründen. Das können Sie sich dann alles da nachlesen. Gibt es jetzt noch eine Frage? Da machen wir jetzt 10 Minuten Pause und wir sehen uns um 10 vor 11 wieder hier.